Guten Abend und herzlich willkommen im Radio Beo Kirchenfenster. Wir haben heute einen Gast, nämlich der Christian Waber. Vielleicht kennt ihr ihn noch aus seinen politischen Karrierezeiten. Er hat als EDU-Politiker im Nationalrat diverse polarisierende Debatten ausgelöst, hat immer gerne provoziert und poltert. Hinter dieser harten Schale vom Hardliner lernen wir in diesem Gespräch einen weichen Kern kennen. Der Christian Waber ist barmherziger geworden, sagt er selber. Er sucht heute mehr den versöhnlichen Dialog als den Streit. Einerseits mit seinen politischen Erzfeinden, aber vor allem auch mit seinen Kindern. Die Vaterrolle ist ihm sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Ein spannendes, berührendes Gespräch. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Ja, Christian Waber, merci vielmals, dass ich hier bei dir daheim sein darf. Wir hocken hier in einem Raum bei dir in der Wohnung, wo du für ganz unterschiedliche Tätigkeiten brauchst. Es ist einerseits ein Büro, andererseits aber auch ein Gebetszimmer, wie du sagst, oder auch ein Beratungszimmer. Erzähl mal, was passiert hier in diesem Raum, wo wir gerade hocken?
Also, der Raum hat eigentlich zu tun auch ein bisschen mit dem Emmental. Es ist ein vertrauter Ort, es ist Heimat für mich. Also, hier bin ich vor dem Computer zum Beispiel. Du arbeite, was Leute von mir wollen. Du Gesetze nachschauen. Ich mache am Morgen, tue mit Gott reden zum Beispiel. Und meine Frau Rücken an Rücken, so sättige Sachen. Oder du auch Leute empfangen, wie die jetzig, wo wir zusammen können, reden können, wo meine Frau nachher in der übrigen Wohnung noch ein bisschen arbeiten kann.
Rücken an Rücken, weil ihr eben da hier drinnen zwei Pulte habt, so an. Der eine schaut an die eine Wand und der andere schaut an die andere Wand und dann hockt er hier und hockt Rücken an Rücken. Aber eigentlich seid ihr nicht Rücken an Rücken, sondern eigentlich sehr lang schon miteinander zusammen unterwegs. Wie lange bist du geheiratet?
Ja, wir sind seit 52 Jahren und 3 Monate verheiratet. Es hat in diesen 52 Jahren Höch und Tief gegeben. Nicht nur ein schönes, aber im Allgemeinen darf ich jetzt sagen, nach 52 Jahren, es war eine wunderbare Zeit gewesen. Wir haben es schön gehabt, wir haben 4 Kinder, wir haben 10 Grosskinder. Wir haben miteinander eigentlich sehr viel bestimmen. Und dort, wo ich allein sie bestimmen habe, ohne Zustimmung von meiner Frau, ist es eigentlich nie gut rausgekommen.
Spannend.
Ja.
Auf die 52 Jahre und noch ein bisschen mehr schauen wir zurück. Du hast ein bewegtes Leben. Ich finde, ein so kleines Leben in den Extremen auch. Schon einmal angefangen in deiner Kindheit. Du bist aufgewachsen in einer Heilsarmee-Familie. Das heisst, deine Eltern haben für die Heilsarmee gearbeitet, als Heilsarmee-Offiziere. Und das bedeutet ja auch immer wieder Wohnort zu wechseln. Fangen wir vielleicht an, so, wo du auf die Welt gekommen bist. Wo bist du auf die Welt gekommen? Als drittes Kind, gell, wenn ich richtig
genau,
denke.
Genau, ja.
Wo war das gewesen? Was für ein Umfeld?
Also, da mag ich mich natürlich nicht mehr erinnern an meine Geburt, aber meine Mutter hat mir viel erzählt. Das hat stattgefunden in St. Gallen, in Waldkirch, im Hasenberg. Das war eine Institution gewesen, dann noch von der Helsermedischen Trinkerheilanstalt, wie man heute würde sagen. Also, das waren Männer mit Suchtproblemen schon dann. Das war im Jahr 1948 gewesen. Und meine Geburt war eine Hausgeburt gewesen. Es muss recht dramatisch gewesen sein. Wie meine Mutter erzählt hat, dass eine Hebamme, die lieber ist, geht zu Mittag essen, als mir noch gewaschen und so sättige Sachen. Ob das stimmt, weiss ich ja nicht. Aber meine Mutter hat das sehr dramatisch geschildert. Und nach ein paar Monaten, nachdem dass ich auf die Welt kam, sind wir schon bereit, haben wir müssen zügeln. Und zwar nach Könitz im Kanton Bern, hier vor den Toren von der Stadt Bern. Und dort sind wir im Männerheim gewesen. Das ist da wieder mit Männern zu tun gehabt. Auch mit Suchtproblemen oder psychischen Problemen. Wir hatten dort eine grosse Gärtnerei gehabt. Meine Eltern waren sehr engagiert gewesen, sehr innovativ. Sie haben, das mag ich mich noch gut erinnern, so ein Lädchen eingerichtet, wo man nicht nur Blumen hätte kaufen können, sondern auch Bananen zum Beispiel. Das war dann sensationell gewesen. Mhm. Und ich hatte dort eine wunderschöne Kindheit gehabt. Wir hatten einen grossen Garten gehabt. Dann war Königs natürlich noch nicht überbaut gewesen. Hinter dem Männerheim hatte es noch Wiesen gehabt mit Kühen. Dort bin ich auch Kühe hüten. Wir konnten auf dem Dr. Hügel können schlitteln. Also eine wunderbare Zeit.
Was bist du für ein Bub gewesen? Von Persönlichkeit?
Also ich bin ein sonniger Bub gsi. Alle Leute haben mich eigentlich gern gehabt. Ich hab die Leute gern gehabt. Aber ich habe viel Streiche gemacht. Also, ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber wirklich sehr viel Streiche zusammen mit meinem Brütsch. Wir sind, viel, also, mein erster Stumpen zum Beispiel habe ich hinter einem Säustall gerockt und dann ist mir elend schlecht geworden, haben müssen gut brechen. Wir haben mal einen Riemen durchschnitten vom Zugwagen, wo die Männer Säutränke einsammeln im Dorf Könitz. Und dann hat der Riemen gegangen und einer ist umgekehrt und wir haben uns köstlich amüsiert, aber dann habe ich dann Strafe bekommen, oder? Mhm. Und so weiter. Also, aber es ist eben, die Leute haben mich gerne gehabt, ich habe die Leute gerne gehabt.
Es hat wieder einen Wohnortwechsel gegeben. Vielleicht kannst du dem etwas dazu sagen, warum genau sind deine Eltern immer wieder zügelt? Warum sind sie immer wieder an einem anderen Ort arbeiten?
Also in der Helsermee ist das einfach so, oder? Man kommt dort einen sogenannten Marschbefehl über, weil die Helsermee ist ja keine Kirche, sondern eine Bewegung. Und meine Eltern waren Offizier, also hatten einen Rang gehabt. Die waren dann Kapitäne, später Majoren. Und die haben einfach den Marschbefehl bekommen nach Zürich, ins Männerheim, also zwitzt in Scherbenviertel, ins Zürich 4, Magnusstrasse, Langstrasse, Dienerstrasse, also dort, wo heute wirklich das Rotlicht ist. Dann war das natürlich noch ein heile Welt gewesen. Aber Zürich war für mich ein absoluter Schock gewesen, weil ich habe natürlich einfach nur Land kennt. Ich habe Kühe kennt, ich habe Wiesen kennt, ich habe Blumen kennt. Und jetzt auf einmal zumindest in Zürich keine Wiese mehr, nichts mehr. Die nächste Wiese war in der Bäckeranlage, oder? Mag ich mich noch gut erinnern. Aber ich habe mich relativ rasch zweckgefunden in Zürich. Und dort bin ich auch wieder so ein Streichgiel gewesen. Also, dort hat es noch Polizeiposten gehabt, der Langstrasse. Also, die Polizisten haben mich gekannt, weil ich einfach immer Blödsinn gemacht habe. Und Polizisten sind natürlich auch im Männerheim ein- und ausgegangen, weil sie manchmal ausrücken mussten, weil wir alkoholisierte Männer hatten, oder? Aber ich bin dann in die erste Klasse gekommen, also die erste Klasse zu Bern, und dann musste ich zügeln. Und dann hatte ich eine Frau Ulrich als Lehrerin gehabt, das war eine ältere Lehrerin gewesen, und ich habe die geliebt. Also es war so eine gute Lehrerin gewesen. Und das war ja 1956, Ungarnaufstand, ich war dann 8-jährig gewesen. Und dann haben wir Socken gelismet für die Ungarn, und ich konnte den gleichen Tag lismen. Und habe zwei Paar Socken gebracht, und dann gesagt, ich habe die gelismet, und dann hat mir die Lehrerin so eine Stricknadel mit einem Ding, mit einem Wolle in die Finger gedrückt, oder? Und ich hatte so ein Lismen und habe natürlich keine Ahnung von Lismen. Und das war meine grosse erste Scham gewesen, eigentlich, vor der ganzen Klasse, oder? Gelogen. Mhm. Aber die hat das wunderbar gemacht, die Frau Ulrich. Und dann bin ich in der vierten Klasse gekommen, und dann haben wir eine Fräulein Kühn gehabt. Das war eine grosse, schöne Lehrerin gewesen, ich war verliebt gewesen, die, und wir sind gut zusammen rausgekommen. Und sie hat mir gerne gesagt, Krottenbands. Und dann vor etwa 4 oder 5 Jahren habe ich mit einem Kollegen zusammen, der dann mit mir in der Schule war, haben wir die Frau Ross, die sie später geheissen hat, habe ich telefonisch erreicht, habe mich vorgestellt, Christian Waber, und die hat sich noch, die hat geäussert und gesagt, ah, der Krottenbands, die hat sich noch mögen erinnern.
Wow, nach so langer Zeit.
Nach so langer Zeit.
Ja.
Und dann sind wir, wo ich in die 6. Klasse gekommen bin, die erste Säcke, ins Stauffacherschulhaus. Also mittlerweile haben wir da noch einmal müssen zügeln. Wir sind von der Magnusstrasse ins Industrieheim gekommen, also in Zürich 5. Altpapier, und das war auch meine Welt gewesen. Western-Roman natürlich, im Altpapier geholt und die Hefti, oder? Bravo-Hefti und so. Das war dann schon ganz schlimm gewesen. Und dann bin ich in die erste Säcke gekommen, eben. Und als ich 3 Wochen in der ersten Säcke war, haben wir müssen zügeln nach Genf. Ich hatte keine Ahnung von Französisch, kein Wort können. Und dann bin ich auf das Genf gekommen.
Und dann bist du wie alt gewesen?
Dann bin ich 12, 13.
Ja, das ist auch noch ein krasses Alter, oder?
Das ist ganz krass gewesen.
Identitätsentwicklung und dann nochmal so eine Entwurzelung. Nochmal in so einem Kontrast, oder? Ich finde Kontraste eindrücklich, oder? Ja. Vom ländlichen, schläfrigen, freien Natur in Zürich-Stadt. Genau. Und nachher noch einmal so einen starken Kontrast auf Genf, ja. Neue Sprache, irgendwie auch eine andere Kultur.
Ja, ist genau so. Und was mir den meisten Schock gegeben hat in Genf, war, dass man natürlich noch keine gemischte Klasse hatte. Ich bin in eine reine Gielen-Klasse gekommen, also Gielen-Schulhaus. Hat nur Gielen gehabt. Und die Mädchen haben mir dann schon festgefällt. Also in Zürich haben wir doch immer, ja, sind wir mit den Mädchen zusammen gewesen. Und oftmals Genf einfach entwurzelt, oder? Und eben kein Wort Französisch und natürlich auch im Spott ausgesetzt gewesen. Weil die Kinder haben ja gewusst, woher sie kommen, oder? Helsermeer, Rue Baudi, Ami du Salut, das ist bekannt gewesen. Und ich bin sehr gefoppt worden eigentlich. Aber auch dort hatte ich wieder einen ganz guten Lehrer gehabt, der hat Herr Marquard geheissen. Und der hat gesehen, dass Gielen mehr ein Vöppeln, oder? Und dann hat er gewusst, dass wir in Zürich viel weiter waren in der Mathe. und hatte eine Matheprobe gehabt, wo ich gerade einen Sechser gemacht habe. Und das hat er richtig zelebriert, oder? Der Waben Christian, ein Sechser, oder? Und von dem Moment an habe ich eigentlich Ruhe gehabt. Ich habe mich Gieler akzeptiert, oder? Weil ich meine Stärke gehabt in der Mathe, oder? Aber Französisch habe ich nicht können.
Was ich noch spannend finde, herauszuhören, ist, dass eigentlich deine Erfahrungen mit Autoritätspersonen, also mit deinen Lehrern und vielleicht auch mit der Polizei und so, sind eigentlich sehr positiv, oder? Immer gewesen.
Ja, sehr. Weil, und das ist etwas, was mich jetzt auch so ein bisschen barmherzig stimmen, indem ich mich zurückerinnere, wie viele Menschen, also Autoritätspersonen, sei es im Militär, sei es dann bei der Polizei gewesen, in Zürich, oder? Aber auch in Genf. Ich hatte es gerne für die Polizei zu tun. Ich habe mal die Vespa von meinem Vater habe ich entwendet. Ich war erst 14 und bin gefahren ohne Ausweis. Und ich weiss noch ganz genau, am Place de Cornavin, also hinter dem Bahnhof, hat mich die Polizei aufgehalten, oder? Und dann ist er ausgestiegen und dann in der gleichen Tag, ich habe ein Wort Französisch. Und dummerweise war das ein Polizist, der Deutschschweizer war. Und dann hat er mich natürlich auf Dialekt, oder? Und dann sind die mir hinten nachgefahren. Ich musste bis an die Kühlbode fahren, also bis zu meinem Vater. Und dann sind sie zu meinem Vater reingegangen. Ich musste mitnehmen, oder? Und die haben mir keinen Buss gegeben. Die haben einfach gesagt, nie mehr, oder? Und mein Vater auch. Mhm. Also es waren immer so Erlebnisse gewesen, wirklich mit Leuten, die eben sehr barmherzig und sehr verständnisvoll mit mir umgegangen sind. Mit meinem ungestümen Wesen.
Aber wahrscheinlich liegt es auch an dem Charme, oder, den du immer gehabt hast. Eben, du hast ein sonniges Gemüt gehabt, bist zwar ein ungestümes Wesen gewesen, aber irgendwie gleich hast du einen Charme gehabt, der die Herzen erreicht hat.
Das eindeutig. Also, es ist schon so, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Da bin ich sehr meine Mutter gewesen, die hat auch den Zugang immer zu den Leuten gehabt. Und da bin ich ganz meine Mutter gewesen, mein Vater war anders gewesen. Also, auch im Gegensatz zu meinen Geschwistern, die bin ich eigentlich der Sonnenkind gewesen. In der Mitte. Aber ich bin mir nie irgendwie als Puffer vorkommen. Ich habe es immer gut gehabt.
Du bist dann zurück in die Deutschschweiz, hast dort eine Lehre angefangen als Maurer mit ganz vielen italienischen Arbeitern und hast dort auch Italienisch gelernt.
Also es war ja so, dass ja meine Eltern dort geblieben sind in Genf, also meine Familie. Aber weil ich mich eben nicht so assimiliert habe in Genf, wollte ich immer Maurer lernen. Und zwar aus dem Grund, weil mein Vater und also unsere Familie hat eigentlich in der Nähe von Jägersdorf ein Haus gebaut, im eigenen Arbeit. Und das hat mich dazu gebracht, ich wollte Maurer lernen. Das war für mich keine Frage. Und dazu ist gekommen, dass ich auch wieder einen Lehrmeister bekommen habe. Der Kurt Friedli, der ist dann später in Luxor beim Attentat ums Leben gekommen. Und das war mir wie ein Vater. Also der hat mich sehr, sehr gefördert. Ich habe vom ersten Tag an wirklich sehr viel Förderung erlebt in dem Beruf. Es war hart gewesen für mich. Ich war ein Bringen, ein kleiner Bub gewesen. Aber er hat mich sehr gefördert. Ich hatte gute Polieren, ein gutes Umfeld. Und eben, das war die Hochzeit gewesen von den Italienern. Und das waren alles Italiener gewesen von Bergamo. Und die haben mich auch wieder mögen, haben mich am Abend eingeladen, oder? Pasta Schutta, Polenta, und da war Cristiano da gewesen, und ich habe dort einfach mündlich mit einem Italienisch geredet. Und das ist mir geblieben. Also, ich rede heute noch sehr gerne Italienisch, auch wenn es nicht perfekt ist, aber ich habe mich sehr gut verständigt. Das war eigentlich aus dieser Zeit raus gewesen, auch mit Leuten, die sehr viel gut will für mich gehen.
Ja, und du bist ja 16 gewesen und hast alleine gewohnt dort, oder? Du bist weg von den Eltern, von deiner Familie.
Genau, ich habe alleine gewohnt in einem Zimmer. Bei einer Familie, die aber zwei Töchter hatte, ein bisschen jünger gewesen als ich. Und das hat mir viel geholfen. Also, die Töchter haben mir viel geholfen. Aber ich hatte ein kleines Zimmer. Aber ich hatte natürlich auch viel Zeit, mich weiterzubilden. Also, ich habe schon dann so einen Fernkurs gemacht, einen Technikerkurs gemacht in der Stifte. Ich habe sehr viel gelesen. Dann war Konsalik natürlich bei mir gewesen, oder? Ich habe sehr viel Kriegsbücher gelesen. Das war für mich sehr nach gewesen.
Gut, Stichwort, Kriegsbücher, du hast dich nachher für einen Weg ins Militär entschieden. Also ohne Art Offizier, aber einfach halt nicht in der Heilsarmee, sondern wirklich im Militär. Warum? Warum hat es dich ins Militär gezogen?
Also ich bin immer eigentlich ein sehr heimatbewusster Bub gewesen oder Jugendlicher gewesen. Die Schweiz hat mich immer fasziniert, die Geschichte hat mich sehr fasziniert, der Zweite Weltkrieg hat mich sehr fasziniert, aber dann zumal noch nicht Holocaust, Shoah, also die Judenverfolgung, sondern mehr eigentlich die Erfolge von der deutschen Armee vor allem. Also ich habe sehr viel gewusst über den Zweiten Krieg, auch vom 44 her, längste Tag und so, das hat mich sehr fasziniert. Und ich bin eigentlich in die Rekrutenschule eingerückt mit dem Ziel, Offizier zu werden. Das war für mich absolut klar gewesen, ich werde Offizier.
Was genau hat dich denn fasziniert? Weißt, kannst du das beschreiben? Was hat
einfach Führungsrolle, Machtrolle. Das ist dann zumal, ist das für mich eigentlich sehr stark im Vordergrund gewesen. Einfach die Macht auszuüben. Also es ist nicht irgendwie gewesen, dass ich jemandem dienen wollte, sondern es ist mehr eigentlich der Gedanke von der Machtausübung. Und das muss ich heute zu meiner Schande sagen. Ich bin dann auch später kein guter Vorgesetzter gewesen. Ich bin einer gewesen, der sehr stark gefordert hat. Auch ungerecht teilweise. Also das ist aus dem Machtgedanken heraus.
Und wieso hat er bei dir so gefruchtet? Kannst du dir das erklären, jetzt so aus heutiger Sicht? Warum hat die Macht so das Bestimmen so gereizt?
Also das ist, hat ganz eindeutig auch mit meiner Position als relativ kleiner Mann, oder? Ich bin nie so wahrgenommen worden als mächtig und muskulös und so weiter. Also sehen wir schon immer, beim Shooten haben wir immer gesagt, ich sei das Munnerli, oder? Also ich bin schon sehr fit gsi und so, aber es hat mehr so ein bisschen mit meiner Position auch zu tun gehabt, rein physisch. Denkt es mir jetzt heute. Dazu mal habe ich natürlich das nicht erkannt. Und ich habe später auch nicht drunter gelitten. Aber meine Entscheidung, Offizier zu werden, ist ganz eindeutig aus einem Minderwertigkeitsgefühl herausgekommen.
Du bist nachher auch in Politik. Also wie lange bist du Militär gewesen, bevor du dann in die Politik gewechselt bist? Oder ist das so ein bisschen parallel gekommen?
Nein, das ist gar nicht parallel gekommen. Ich habe 1970 die Offizierschule gemacht. Und in der Offizierschule hatte ich einen Kommandant, der später den Gerichtsprozess hatte, der Oberst Jean-Mer, später der Brigadier Jean-Mer, der ja als Verräter ist verurteilt wurde. Und der hat mich sehr gut mögen. Ich war bekannt als der, der in der Helsermee ist. Ich habe zum Beispiel keinen Alkohol getrunken. Also dort war ich sehr herausgefordert gewesen. Die Leute haben mich eigentlich nicht mögen. Weil ich eine sehr selbstständige Herausforderung gewesen, wie immer provoziert, oder? Also, die Leute haben zum Beispiel, meine Kollegen haben mich gerne wollen abfüllen, oder? Ist mir nie gelungen. Weil ich bin dort immer konsequent gewesen. Aber auch sehr fordernd. Und dann, das war 1970 gewesen, und dann habe ich abverdient, oder? 1971 fertig gewesen, 1972 geheiratet. Und erst 1984, als junger Familienvater, bin ich nachher in die Politik eingestiegen. Als Gemeinderat, in Sumiswald und bin gewählt worden. Meine Frau ist auch gewählt worden in eine Behörde. Also wir haben vier Kinder gehabt, oder? Und sind voll einfach reingenommen worden.
Du hast nachher das Karriereleiterli bei Stufe gestiegen bis zum Nationalrat für die EDU. Wie war das für dich gewesen, als Nationalrat im Bundeshaus zu hocken?
Also ich habe ja nie eine politische Karriereplanung gemacht. Das ist einfach so gekommen, oder? Ich bin nachher als Erste Grossrat vom Kanton Bern gewählt worden mit einer Listenverbindung von der EVP. Das war ja dann zumal noch ein bisschen Krieg zwischen EDU und EVP. Und wir haben hier im Amt Rachsenwald dann Listenverbindung gemacht.
Also EDU ist, müssen wir vielleicht noch schnell erwähnen, Abkürzung für
Eidgenössisch-Demokratische
und EVP, Evangelische Volkspartei Schweiz.
Genau.
Haben ein bisschen eine andere Ausrichtung, genau. Oder?
Und die EDU war eigentlich eine Abspaltung von der EVP 1975. Aber aus dieser Geschichte heraus bin ich nachher zur EDU gegangen, bin auch Grossrat geworden, eigentlich nicht geplant, aber ich bin natürlich bekannt gewesen im Emmental, eben so ein bisschen als Provokateur. Ich bin auch sehr stark in der Helsermee engagiert gewesen, oder? Uniform, Wirtschaft singen, auch dort, bestimmend eigentlich in der Helsermee. Und mich kennt im Emmental.
Also du hast gerne provoziert, auch mit den Themen, die du angerissen hast. Und du hast auch gut mit dem Widerstand, mit dem Gegenwind können umgehen, oder? Wenn sich die Leute an dir gestossen haben, oder was hat es denn mit dir gemacht? Ist das eine harte Schale gewesen? Und innerlich hat sich etwas anderes ausgelöst? Oder hast du das wirklich einfach gern gehabt? So Gegenwind?
Also es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich Provokation gesucht. Das war schon meine Rolle gewesen, wo ich so ein bisschen gesucht habe, dass ich natürlich in der Politik überhaupt Bestand habe, weil ich bin in einer kleinen Partei gewesen, wo man eigentlich keine Resonanz hat. Also da muss man ein gewisses Auftreten haben, dass man überhaupt gekannt wird. Und man wird ja nur gewählt, wenn man gekannt ist. Also das war der eine Seite gewesen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass später im Nationalrat, aber auch schon im Grossrat, ich bittere Tränen habe vergossen. Ich gebe ein Beispiel. Als ich aus dem Grossrat austreten, habe ich ein vehementes Ausdruck, ein Abschiedsbrief geschrieben, wo dummerweise der Grossratspräsident verlesen hat, wo ich wirklich die Leute angegriffen habe, oder? Ich habe zum Beispiel gesagt, sie seien, blinde Führer, die selber blind seien, und das ist wirklich ganz provokativ blöd, habe ich eigentlich das Abschiedsschreiben geschrieben, habe das somit niemandem Teil gehabt von meinen Kollegen, habe das einfach abgegeben. Und am Schluss, wo das Abschiedsschreiben verlesen war, hat kein Mensch applaudiert. Und ich weiss noch genau, wie es war, wie das mich getroffen hat, im tiefsten Seele, das mich getroffen, dass mir niemand applaudiert hat. Also ist jetzt zum Beispiel so ein Ausdruck von einer totalen Entblößung eigentlich, von einer Enttäuschung, wo ich etwas habe erreichen und ich habe das Gegenteil erreicht. Das vergesse ich nie mehr. Ich bin heim gerannt, oder? Also wirklich gerannt, weil kein Mensch applaudiert hat. Und der Applaus hat mir gefällt.
Was hast du wohl erreichen, eigentlich?
Reine Provokation. Einfach zu sagen, dass ich mit denen nicht einverstanden bin. Es war natürlich dann auch noch in der Zeit, wo ich im Alleingang gegen das Nationale Sportzentrum in Bern gekämpft habe. Wo ich nachher im Alleingang ein Referendum gewonnen habe. Wo ich aber im Rücken natürlich namhafte Geldgeber hatte, die mich unterstützt hat. Sonst hätte ich das gar nicht machen können. Aber das Volk hat mir nachher mit 54% recht gegeben. Und das Nationale Sportzentrum ist dann gebaut worden. Und ich bin im Grossrat der Einzige, der eigentlich gegen das Projekt angegangen ist.
Es klingt schon ein bisschen nach einem harten Mann, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das stimmt. Also ich bin sehr oft sehr hart gewesen, aber, und das muss ich auch wieder sagen, sehr aufstellende Momente im persönlichen Gespräch, weil im persönlichen Gespräch mit den Menschen bin ich anders gewesen. Also es geht zum Beispiel schon in den 90er Jahren mal ein Podium mit dem Bernhard Pulver. Ich kann den Namen sagen, weil das eigentlich öffentlich war. Mit dem Bernhard Pulver, der sich in dieser Zeit als mit seinem Partner geoutet hat. Und das war die Hochzeit gewesen, eigentlich auch vom Coming Out der Homosexuellen. Und wir haben einander immer persönlich sehr gut verstanden. Auch mit dem Dani Vorler zum Beispiel oder so. Habe ich mich einfach gut verstanden, persönlich. Aber im Streitgespräch bin ich natürlich ein Teufel gewesen. Oder?
Was ich schon gemerkt habe, ist, ganz eine weiche Seite kommt bei dir vor, wenn wir über deine Frau reden, Therese. Die hast ja du irgendwann lernen kennen, wo du im Militär noch warst, oder?
Ja.
Kannst du da ein bisschen zurückerinnern, wie war das gewesen? Wann hast du sie kennengelernt und was hat dich an ihr so fasziniert?
Also kennengelernt habe ich sie in den 60er Jahren. Wir waren dann in einem Skilager gewesen, von der Helsemeer, das war 1967 gewesen, weiss noch ganz genau, oder der Moment, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Sie ist dort am Boden gehöckelt und, wir haben Ping-Pong gespielt, oben in der Stiegelschwand im Spielzimmer. Und sie ist dort so gehöckelt, ein bisschen scheuch. Und, ich bin natürlich bekannt gewesen bei den Leuten, oder? Ich bin ja der Helsemeer aufgewachsen, bin zweisprachig gewesen, also, ja, sowohl, die welschen Mädchen wie die Deutschschweizer Mädchen kennt. Und dann bin ich zu ihm gehöckelt und das natürlich gelöchert. Und sie war sehr zurückhaltend. Und ich habe gemerkt, eigentlich eine so gewisse Antipathie von ihr. Und nachher, im Laufe der Zeit, sind wir natürlich auch zusammen in der Jugendgruppe gewesen. Und, ich habe dann wirklich gegangen, so ein bisschen, ja, wir sind nicht zusammengegangen. Aber ich habe sie immer gern gesehen. Und dann in der Offizierschule habe ich einfach so ein bisschen, genug gehabt von Karisieren.
Und, von Karisieren?
Ja, vom Karisieren. Also einfach von mit.
Was ist das?
Ja. Einfach, Mädchen, mit Mädchen ausgegangen. So. Und nachher habe ich mal das Tessin eingeladen, sind wir ins Kino und am anderen Tag an Tara und dann hat es angefangen. Dann sind wir eigentlich zusammen gegangen, haben einander sehr viel geschrieben, auch in der OS. Sehr viel geschrieben, es hat mir viel geschrieben. Und, ja, dann hat es angefangen, dass wir zusammengegangen sind.
Was hat dich so fasziniert? Ist es das Scheuchen gewesen? Vielleicht auch das, was dich so ein bisschen abgelehnt hat im ersten Moment? Hat dich das ein bisschen gereizt, eher? Oder was würdest du sagen?
Ja, ganz eindeutig. Also, es war natürlich auch ihre Schönheit gewesen, ihre äußere Schönheit. Dann habe ich ja die innere Schönheit so noch nicht kennt. Und es ist natürlich schon ihre ablehnende Art auch so ein bisschen gewesen. Sie ist nie, ich habe viele Frauen kennengelernt, die eigentlich begeistert gewesen sind von mir. Und das war so ein bisschen meine Voraussetzung bei den Frauen. Und das war eigentlich das Gegenteil gewesen. Und das hat mich natürlich schon ein bisschen herausgefordert. Und dann habe ich natürlich auch gewusst, ja, ich werde noch älter und ich werde eine Familie gründen. Das ist schon auch im Vordergrund gewesen. Und das hat mich eigentlich an ihm am meisten begeistert.
Du hast 52 Jahre geheiratet. Das ist eine lange Geschichte. Du hast gesagt, mit Höchst und Tiefs. Was hat dich durchgedreht, durch all diese Höchst und Tiefs? Warum hat die Ehe Bestand gehabt bis heute?
Also es war ja so, dass wo wir geheiratet haben, ist eigentlich Gott für mich einfach so eine Versicherung gewesen. Ich bin mit Gott aufgewachsen, im viel zu Predigt gegangen und so. Aber für mich war der Glaube nicht relevant gewesen. Für mich war einfach Gott Gott. Es gibt ihn. Aber er hat eigentlich in meinem Leben keine Rolle gespielt. Also ich hatte keine Beziehung zu Gott. Ich habe wohl gebetet und so. Aber das hat mich eigentlich nicht so fasziniert. Nicht so angemacht. Aber was ich immer hatte, ich habe immer, eigentlich bin ich als, wie soll ich sagen, als gläubiger Mann auftreten. Also sowohl im Militär, wie sonst, man hat mich kennt, so. Aber ich habe eigentlich keine Beziehung zu Gott. Und nachher ist im 1976 der Moment gekommen, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ein halber Christ ein totaler Blödsinn ist. Also ich habe gemerkt, es fehlt mir etwas. Und dann habe ich einfach Jesus gesagt, wenn es den gibt, der will jetzt einfach radikal.
Wie hast du das gemerkt, vielleicht noch?
Einfach im Herz. Und das ist jetzt vielleicht etwas, wo einfach für mich gilt. Das gilt nicht für alle Leute. Aber mir hat am Abend in einer Predigt einfach Gott, so wie ich jetzt rede, hat er in mein Ohr hineingeredet. Und hat gesagt, Christian, heute am Abend rufe ich dich das letzte Mal. Weil ich habe schon vorher immer gewusst, es gibt einen Jesus, oder? Aber ich habe das nie persönlich so genommen. Und an diesem Abend habe ich einfach gewusst, es ist wirklich meine Gelegenheit, meine letzte Gelegenheit, die ich habe, mich zu entscheiden, wirklich ernst zu machen. In eine Beziehung zu treten mit meinem Vater und mit Jesus Christus. Und dann, wie ich eigentlich bin, in meinem Leben drin, ist das absolut radikal gewesen. Am anderen Tag habe ich frei genommen, bin überall gehen, Sachen in die Ordnung machen, wo ich gewusst habe, dass ich in die Ordnung machen muss. Also, unglaubliche Sachen habe ich dann erlebt.
Kannst du das beschreiben? Was hat das für dich bedeutet, ganze Sachen zu machen mit Jesus? Also, was hat das bedeutet, vom halben Christ zum ganzen Christ zu werden?
Also, für mich hat es bedeutet, dass dann erst Probleme richtig angefangen haben. Weil Jesus in dem Sinne ist ja nicht einfach ein Problemlöser, wo in dem Moment, wo ich ja gesehen habe zu Jesus als persönlicher Retter von meinem persönlichen Leben, dass dann Problem geändert hat, sondern die Probleme haben dann angefangen.
Also inwiefern?
Und zwar haben Probleme angefangen, eben zum Beispiel Unrecht, das ich da habe, gut machen. Es hat auch bedeutet, dass gewisse Momente, wo ich früher absolut leger darüber hinweggegangen bin, zum Beispiel Halbwahrheiten. Steuererklärung, zum Beispiel wahrheitsgemäss ausfüllen oder so solche Sachen. Das war vorher für mich absolut problemlos gewesen. Oder auch meine Frau ein bisschen anzuspinnen. Also das war überhaupt kein Problem gewesen. Und auf einmal habe ich gemerkt in meinem Leben, dass da ein Korrekturfaktor ist, der mich nicht zu etwas zwingt, wo nicht sagt, du musst das anders machen, dass ich immer kommst. Sondern es war so gewesen, dass mir die innere Stimme gesagt hat, es ist besser, du machst es nicht, weil es führt dich in eine bessere Situation hinein.
Es tut dir gut. So.
Es tut mir gut. Und zwar tut es mir in jeder Beziehung gut. Zum Beispiel, ich habe nie Albträume gehabt. Ich habe immer gut geschlafen nachher. Ich habe mich entschuldigen auch bei meinen Kindern, oder wenn ich ausgeflippt bin und so. Also es gibt ganz Haufen Sachen. Oder auch zum Beispiel eben gegenüber meinem Tessi, oder?
Meine Frau.
Ja, zu meiner Frau. Es hat seinen Charakter und ich habe meinen Charakter. Und ich bin aufbrausend, verletzend und es ist mehr still, leidend. Und da hat es manchmal einfach für mich den Brauch, dass ich auch still sein kann. Also es gibt ganz viele so Momente, wo man eben dann innerlich tut, einen anderen Weg einschlägt, als dass man vorher eingeschlagen hat.
Und das stellen wir vor jetzt für dich, der so ein harter Mann war, oder? Vorher ist schon noch mal ein grosser Kontrast. Also da hast du viel Mühe in die Ordnung bringen. Bist du da anders so in Debatten reingegangen? Oder was hat es denn für Auswirkungen gehabt? Wie bist du anders in Situationen reingegangen?
Also es hat insofern geändert, dass das Jahr 1976, ich bin ja erst später in die Politik gegangen, das ist natürlich auch ein Weg von der Weisheit. Also wenn man politisieren tut, tut man ja immer wieder viele Sachen erkennen, indem dass man auch falsche Entscheidungen treffen oder falsche Vorstöße unterstützen oder auch selber falsche Vorstöße macht. Und es gibt ja nicht einfach nur der Weg, sondern es gibt immer zwei, drei Alternativen. Und da muss man wählen und da muss man Ja sagen. Und meine Meinung und ist immer die gewesen, dass wenn ich Jesus lieb habe, wenn Gott mein Vater ist, dass ich nicht 100-mal muss fragen, ist das richtig oder nicht? Sondern es ist eine Grundhaltung, die mir Sicherheit gibt, dass der Entscheid, den ich treffe, den treffe ich hier auf dieser Welt, aber er muss nicht unbedingt richtig sein. Das ist noch nicht der Himmel, sondern es ist die Welt, die eine gefallene Welt ist, in dem Sinn, dass hier Sünde, hier ist Mord und Totschlag, auch in der Politik, oder? Ein Gefressen werden und ein Fressen. Und da gibt es natürlich auch viele falsche Entscheidungen, wo man auch vielleicht einmal zu einem politischen Gegner darf gehen, um Entschuldigung zu bitten. Oder ich gebe ein anderes Beispiel, ich gehe jetzt noch als Altrat, gehe ich immer das jährliche Treffen von der ehemaligen Nationalständerat. Und da habe ich vor einem Jahr gesagt, ich gehe nicht. Und dann hat wirklich mein Vater gesagt, wow, du musst gehen. Und dann habe ich gesagt, also ich gehe, aber du musst mir die richtigen Leute zeigen. Und das treffe ich, der erste, den ich antreffe, war mein früher Erzfind gewesen, oder? Also ein grüner Politiker, wo ich viel zusammen zu tun hatte, aber immer Krach gehabt. Und ich treffe auf den und wir sind durch ein Gespräch, haben wir uns gefunden. Das ist so ein Beispiel, wo eben auch eine politische, geistliche Entwicklung, wie ich das nenne, kann stattfinden in dem, dass ich öfter zugehen kann, wo ich jetzt aufs Mal gut auskomme und nicht mehr muss eignen.
Mhm. Also höre ich es richtig, dass der Prozess vom barmherzig werden, vom weicher werden, ist eben ein Prozess, der sich entwickelt über
ganz
die Jahre.
Ganz eindeutig. Ja. Ganz eindeutig. Also der Prozess ist ja nicht nur ein geistlicher Prozess, sondern das ist auch eine Erkenntnis, die man hat. Also wenn ich zum Beispiel denke an meine Debatten in der Arena oder Dienstagsclub oder Rundschau, dann muss ich sagen, bin ich dort sehr hart auftreten und natürlich auch von den Medien missbraucht worden. Das haben sie mir auch selber gesagt. Indem, dass sie natürlich einen Provokateur gesucht haben, für die Sendung zu animieren, oder? Mhm. Und dort habe ich mich fälschlicherweise auch Ladrine nehmen, wo ich manchmal falsch provoziert habe, wo ich heute nicht mehr machen würde. So.
Mhm. Was löst dich dir aus, wenn du heute so Sachen schaust, so Debatten im Fernsehen?
Ja, ich muss natürlich manchmal schmunzeln, weil es macht ja keinen Sinn, sich zu hintersinnen, sondern ich sage einfach, in dieser Zeit hat das gestimmt. Mhm. Wenn ich denke, jetzt meine Petition gegen den DJ Bobo 2007, oder? Wo jetzt ja wieder hochgekommen ist, der Büssi hat mich durch den Gacko gezogen, oder? Wo er das eingeblendet hat, mein Statement von 2007.
Was ist das gewesen?
Der Höllensong vom DJ Bobo, mhm, beim ESC, oder? Wo ich nachher in 14 Tagen 55.000 Unterschriften gesammelt habe, gegen den Song, dass er den jetzt singen soll, oder? Mhm. Und seine Frau hat mir gesagt, er soll ihn nicht singen, er ist ja der Letzte geworden, oder? Und der Büssi hat ja gesagt, der Waber hat mehr Stimmen gehabt, oder besser gesagt, mehr Petitionsunterschriften, als der DJ Stimmen gemacht hat. Heute würde ich das so nicht machen. Mhm. Aber dann hat das gestimmt. Mhm. Und mein Engagement bei der ganzen Abtreibungsdebatte, mein Engagement, Minarett-Initiative, Partnerschaftsgesetz, das hat dann gestimmt. Mhm. Aber heute ist das eine andere Zeit. Mhm. Nicht, dass ich kompromissbereiter wäre, sondern ich sage einfach, die Gesellschaft hat sich so, in meinen Augen, gottloser entwickelt, dass man heute mit gewissen Themen gar nicht mehr anhicken
muss. Mhm. Wo du auch Sachen in die Reine gebracht hast, ist bei deinen eigenen Kindern. Du hast ganz konkret deine Söhne gefragt, wie sie dich als Vater erlebt, warum du das hast gemacht und was sie dir geantwortet haben. Das hören wir von dir nach ein bisschen Musik von Patent Ochsner. Für immer auf dich.
Auf Mutters Seele, die heute fort ist von der Erde, auf all die schönen Kinder, wo heute Nacht geboren werden, auf all die Zeit, wo ist vergangen, auf all die Zeit, wo mir noch bleibt, auf die grünen Triebe, auf die süßen Früchte der Bäume, auf alle grossen Pläne, auf alle grossen Träume, auf all die, die feiern und die singen, auf all die, die suchen, und wo vielleicht sogar finden. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Oh, eins auf all das, was wir nicht haben können. Ein Tor geht auf und ein anderes geht zu. Bleibst in meinem Herz, wenn es anfängt weh. auf all die, die vergessen können. Auf all die, die vergeben können. Auf all die, die ein grosses Herz haben und die sich das nicht lassen. Auf einen grenzenlosen Himmel, auf ein uferloses Meer und für immer auf dich. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Oh, eins auf all das, wo wir nicht können haben. Ein Tor geht auf und ein anderes geht zu. Bleibst in meinem Herz, bis einfach weh. Der Seele, die heute fort ist von der Erde. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
Immer auf dich, ein wunderbarer Song von Patent Ochsner hier im Radio BO Kirchenfenster. Ja, wir sind im Gespräch mit dem Christian Waber. Er ist ehemaliger Politiker, Hardliner, Polterer und Provokateur. Aber erzählt uns von seinem Wendepunkt, von seinem barmherziger Werden. Er hat Sachen ins Reine gebracht mit seinen politischen Erzfeinden. Aber Christian, du hast auch mit deinen eigenen Söhnen Sachen ins Reine gebracht. Du hast ihnen ein Mail geschrieben und sie gefragt, wie sie dich als Vater erlebt haben. Warum hast du das gemacht?
Das ist ganz klar. Die Ursache war eigentlich die, dass ich ja meine Haltung, respektive meine Beziehung zu Gott als meinem Vater, musste bereinigen. Ich habe ihn ja vorher als Versicherung betrachtet und oftmals ist das etwas Persönliches geworden. Also so wie die Beziehung von meinen Kindern zu mir als Vater. Mhm. Und oftmals habe ich gedacht, ja, aber ich weiss ja gar nicht, wie meine Söhne mehr erlebt haben als Vater.
Also das war ein Moment, der eigentlich erst kürzlich war, oder?
Also es war etwa vor 3 Jahren.
Okay.
Ja, vor 3 Jahren habe ich, das war kürzlich eigentlich, oder? Und dann habe ich einfach gewusst, ich muss meinen Söhnen all die gleiche Frage stellen, wie habt ihr mehr als Vater erlebt? Mhm. Mir das mitteilen. Gebt mir ein Feedback. Ob negativ oder durchmischt, spielt eigentlich keine Rolle.
Wieso denn nur der Sohn und nicht auch deine Tochter? Du hast ja 3 Söhne und eine Tochter.
Weil die Tochter in meinem Herzen etwas ganz Spezielles ist. Eine Tochter ist nie ein Sohn. Also ich habe mit meiner Tochter, eine andere innige Beziehung. Mhm. Also viel mehr der Beschützerinstinkt. Bei den Söhnen habe ich das gar nicht. Also, die Söhne tue ich viel mehr auf die Eigenverantwortung hinweisen, auch gegenüber dem Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht. Also, das ist für mich, ist das, sehr wichtig gewesen. Und darum habe ich die Frage schriftlich meiner Frau nicht gestellt.
Ihre Tochter?
Meine Tochter, mhm. Entschuldigung, ja. Meine Tochter nicht gestellt. Mhm. Weil sie eben, eine besondere Stellung hat als Tochter. Mhm. Die auch irgendwann mit durch so ein bisschen geschützt ist, weil sie eben Tochter ist. Und die Antwort von meinen Söhnen innerhalb von kurzer Zeit, schriftlich per Mail, hat mich sehr berührt. Mhm. Weil jeder hat individuell seine Erlebnisse dargelegt.
Hat es dich überrascht, was sie dargelegt haben?
Ja, es hat mich sehr überrascht. Mhm. Und zwar hat mich überrascht über die Ehrlichkeit, die sie hatten. Sie haben nichts beschönigt, aber sie haben auch, und das war für mich sehr wichtig, was mich heute noch zu Tränen rührt, sie hat mich aus meiner Verantwortung als Vater entlang. Also sie hat gesagt, dass unser Leben jetzt als Sohn hast du keine Verantwortung mehr. Alle 3 haben das eigentlich mehr entlang aus dieser Verantwortung als Vater. Und das war für mich sehr wichtig.
Kannst du es beschreiben? Warum? Also was bedeutet das für dich? Warum ist das so berührend für dich?
Das bedeutet für mich, dass der Blödsinn, den sie jetzt macht, den ich in meiner Jugend auch gemacht habe, es ändert ja nichts, oder? Salomon hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also meine Kinder, die machen auch Blödsinn. Mhm. Und ich weiss heute, dass die Blödsinn, die sie gemacht haben, dass sie das selber verantworten. Dass sie mich nicht irgendwie einbeziehen oder vor allem nicht, dass sie mich beschuldigen. Das ist für mich sehr wichtig. Mhm. Also nicht, dass sie mir irgendwie sagen, du hast mich falsch erzogen oder du hast dieses und das falsch gemacht. Sondern sagen, dir als Eltern habt uns gut erzogen, die habt uns einen guten Grund gegeben und jetzt sind wir selber verantwortlich für unsere Entscheidungen. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan.
Mhm. Dir will aus der Verantwortung entlassen. Ja, okay, jetzt kann ich es nachvollziehen. Und was hast du nachher mit dem gemacht, was sie dir geantwortet haben? Das sind ja sicher gute Seiten von dir beschrieben worden, wo ein bisschen weniger gute Seiten. Was hast du mit diesen Informationen gemacht?
Also es ist natürlich dann weitergegangen. Wir haben ja nicht einfach abgeschlossen, sondern wir haben ja auf die Mail haben wir natürlich weiter kommuniziert miteinander. Wir haben auch Bezug genommen darauf. Wir tun auch sehr stark auch heute noch austauschen in den Momenten, wo es nicht gut läuft. Tun wir sehr stark austauschen. Also ich habe alle Wochen Kontakt mit meinen Söhnen, ob telefonisch, per Mail oder sonst irgendwie. Also wir tun natürlich das Resultat tun wir weiter bewegen und tun das so weiterentwickeln, würde ich sagen.
Zur Vorbereitung für mich hast du mir ein Dokument geschickt mit deiner Lebensgeschichte, wo du selber aufgeschrieben hast, wo auch drunter steht, was an deiner Beerdigung passieren soll. Also sogar welche Lieder dort gespielt werden. Das heisst, du hast dich schon intensiv auch, ja, mit deinem Lebensende beschäftigt. Warum? Warum ist es dir so wichtig, so, das schon zu regeln, zu organisieren?
Also für mich ist das sehr wichtig, dass ich auch natürlich meine Mitmenschen, ich denke, wo mir nachstehen, aber nicht Familienglieder sind, dass ich ja relativ viel rede von Gott und von meinem Glauben. Und das Ziel von meinem Glauben ist das ewige Leben. Das heisst, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es nach meinem Tod ja erst anfängt. So wie der Bonhoeffer gesagt hat, bevor das ermordet worden ist, dies ist das Ende für mich, der Neubeginn. Und für mich ist das sehr wichtig, weil seinerzeit der Flavio Gotti, Bundesrat, hat mich dreimal zum Morgen eingeladen in sein Büro. Und seine Frage war immer, Christian, warum weißt du, dass du in den Himmel kommst? Er ist jetzt gestorben. Und ich habe ihm immer gesagt, das ist meine Gewissheit durch den Glauben, was Gott mir sagt, dass wenn ich Jesus Christus als meinen Erlöser annehme, also meinen Erlöser, der für das, was ich nicht gut mache, in dem Sinne sein Leben gelassen hat, dass dann das ewige Leben da ist. Das ist ein Ziel in meinem Leben, das ich habe. Mhm. Und darum ist es für mich wichtig, dass ich regle, dass mein irdisches Dasein so ein Ende hat, dass die Leute wissen, dass das nicht das Ende ist. Das ist für mich wichtig. Dass der Körper, der da ist, also auch meine Kinder und meine Grosskinder, die wissen, einmal sterbe ich, einmal stirbt der Grossvati. Und das ist gut, dass Grosskind und meine Kinder das auch wissen. Mhm.
Wie ist für dich das Altern? Was löst es in dir aus, zu merken, du wirst alt?
Etwas Schönes. Und zwar etwas Humorvolles. Wir sind vor einer Woche, vor 14 Tagen, sind wir, Frau und ich, nach Ljubljana gefahren mit dem Nachtzug. Also mit dem Liegewagen. Und vor 40 Jahren, als wir mit dem Liegewagen nach Wien gefahren sind, da bin ich aufgekumpelt aufs obere Bett. Und jetzt muss mir die Frau helfen, aufzusteigen. Und das zeigt ja, das ist das Alter.
Das kannst du mit Humor nehmen.
Ja, natürlich. Also das ist ja normal. Das ist etwas, wo wir darüber lachen können, wenn sie mir helfen muss, ins obere Liegebett zu gehen. Oder?
Ich kann nicht immer darüber lachen, dass ich das Kajütenbett von meinen Kindern nicht mehr so aufgekumpelt wie früher.
Also aber es gibt natürlich auch Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn ich das Haus putze, dann muss ich wirklich ganz bewusst mit dem Staubsauger hinter sie laufen. Das sind aber bewusste Einschränkungen, wo man ja daneben darf dankbar sein, dass man mit 76 überhaupt noch das Haus putzen kann. Mhm. Und dass ich jeden Tag laufen kann. Mhm. Und dass ich schwimmen kann. Und dass ich dieses und eins machen kann, wo ja mein Leben total erfüllen. Aber der körperlich Zerfall, zu dem sage ich total ja. Mhm. Ist ja auch eine schöne Zeit. Also anstatt das Haus haben wir jetzt eine Eigentumswohnung, aber wir haben ja gerne noch einen Haufen Platz, oder? Mhm.
Bist du versöhnt mit deinem Leben?
Total. Also ich könnte wirklich morgen sterben und sagen, ich habe viel falsch gemacht. Aber ich schaue nicht auf das, was ich falsch gemacht habe, sondern auf das, ich will nicht mal sagen, auf das, was ich richtig gemacht habe, sondern auf das, was mich erfüllt hat. Auf das, wo ich auch Leute helfen konnte. Oder etwas bewegen. Oder eben mit den Kindern in die Ferien zu gehen. Wie manchmal tun wir noch uns wiederholen, was wir alles erlebt haben miteinander. Es gibt ganz Haufen schöne Sachen. Und ich glaube, dass das Wort, das für mich auch ist, ich habe immer so, also mein Notizbüchlein da ist vollgeschrieben von so, wie sagt man so, Codewörter oder Sprüche, oder? Und er sagt, Vergangenheit hat Zukunft. Also, ja, also, von dort, wo ich komme, das gibt mir auch Zukunft. Also, das, was ich erlebt habe, das ist nicht einfach irgendetwas, sondern das ist etwas, wo eben mein Leben prägt. Aber es wird einmal ein Ende haben. Aber ich bin total versöhnt.
Hast du eine Frage an Gott, die unbeantwortet ist?
Ja, das habe ich. Und zwar geht es mehr zurück auf die Entstehung von dieser Erde. In dem ganzen Zusammenhang mit der Evolution zum Beispiel. Also mehr eine wissenschaftliche Frage. Aber die wird eigentlich auch beantwortet durch das, dass ich je älter dass ich werde, einfach immer wieder muss sehen, dass Gott unfassbar gross ist. Und dass die Fragen, die ich dort habe, warum hast du den Menschen geschaffen und er tut, und hast ihn nicht im Paradies gelassen zum Beispiel, ist eine Frage. Mhm. Oder ich frage mich, warum ist die Menschheit heute dermassen in der Gottesferne? Warum weiss ich nicht mehr von Gott wissen? Also es gibt schon Fragen, die unbeantwortet sind, aber die werden eigentlich beantwortet durch das, dass ich immer mehr erkenne, dass Gott unfassbar gross ist. Wie es übrigens auch der Thomas Zurbuchen als ehemaliger NASA-Direktor muss zugeben, dass er das Weltall erforscht, aber dass es etwas gibt, das unfassbar gross ist. Mhm.
Was gibt dir Hoffnung?
Die Hoffnung ist allein zu dir, dass wirklich das, was ich als Mensch falsch mache, dass da einer gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist, das ist meine grösste Hoffnung. Also, dass er uns nicht im Stich gelassen hat, sondern dass er Jesus geschickt hat als Mensch. Und zwar als Mensch, der mich als Mensch tut, lieben und erfassen. Und darum steht so ein Vers in der Bibel, der mir sehr tut eindrücklich erscheinen, was heisst, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade war nicht vergeblich. Also, das ist die Gnade, wo Jesus für mich hat, als unvollkommener Mensch, wo er mir eigentlich den Weg geebnet hat zu Gott. Also das ist für mich ist das nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Gewissheit. Mhm.
Danke vielmals, Christian Waber, für das wirklich mega schöne, verletzliche, versöhnte Gespräch, wie ich finde. Und schönen Lebensabend.
Danke vielmals. Und dir, Sarah, du hast ja einen wunderbaren Doppelnamen, Sarah Maria. Mhm. Zwei Frauen in der Bibel, die mich sehr beeindrucken. Und vor allem Maria natürlich. Und meine Schwiegertochter heisst eben auch Maria. Und schön. Das finde ich wunderbar.
Er ist barmherziger geworden. Das ist die Kernaussage für mich aus dieser Geschichte von Christian Waber. Es ist eine Lebensgeschichte, die zeigt, dass unser Denken, unser Herz und unser Glauben kann breiter, tiefer und höher werden. Immer wieder. So wie das eben beim Christian Waber der Fall ist. Die Kirchensendungen auf Radio BO gehen weiter. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr hört ihr hier den Gottesdienst aus der reformierten Kirche Adelboden. Und auch am nächsten Dienstagabend ist dann wieder der Kirchenabend hier auf Radio BO. Am 8. Uhr hört ihr wie immer das Kirchenstübli mit aktuellen Nachrichten und Beiträgen aus der Kirche in der Region. Und am 9. Uhr am Abend das Kirchenfenster. Dann mit einem Bibelgespräch über die Passion. Ich wünsche ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Da bist ein Buch mit leeren Seiten, wo niemand hat drin geschrieben. Ich schreibe dich gerne als erste drin, ein Spruch, wo dir soll bleiben. Kein Zierschiff, du kein Firlefanz, weil der Spruch, den ich hätte, sollte klar und einfach drinnen stehen, fast so wie ein Gebet. Fast so wie ein Gebet. Gib mir Augen, die schauen können. Ich will mehr als nur mehr sehen. Gib mir Ohren, die hören können. Wenn man lässt, dann hört man mehr. Gib mir Flügel, die mich tragen. So weit der Traum eintritt. Und eine Stimme für all die Wunder. Ab und zu mal Danke sagt. Gib mir Füße, die können laufen. Und Geduld mal bleiben stehen. Gib mir Hände, die können begreifen, wie der Kopf nicht mehr nachher mag. Gib mir Flügel, die mich tragen, so weit der Traum eintritt. trägt und eine Stimme für all die Wunder ab und zu mal Danke sagt, ab und zu mal Danke sagt. Am Anfang kannst du noch nichts dafür, was in deinem Büchli steht. Es naht ins Neu, übernimmst du die Steuer und siehst, was durchgeht. Und säglisch mal ganz hart am Wind und verschlägt dir fast den Schnuff. Dann blättere zurück und schlag wieder mal die erste Seite auf. Die erste Seite auf. Gib mir Augen, die schauen können. Ich will mehr als nur mehr sehen. Gib mir Ohren, die hören können. Wenn man hört, dann hört man mehr. Gib mir Flügel, die mich tragen, so weit der Traum eintritt. Und eine Stimme für all die Wunder, ab und zu mal Danke sagt. Gib mir Füße, die können laufen, und Geduld mal bleiben stehen. Gib mir Hände, die können begreifen, wenn der Kopf nicht mehr nachmacht. Gib mir Flügel, die mich tragen, so weit der Traum eintritt. Und eine Stimme für all die Wunder, ab und zu mal Danke sagt, ab und zu mal Danke sagt. Immer steht jemand auf dem Gipfel. Gäng ist jemand unten im Tal. Manche ist zufrieden mit einem Zipfel. Manche will alles Glück aufs Mal. Und ob ich Glück morgen erwartet, für das hat niemand mehr weiss. Es gäbe ein Fettgefühl, wie behauptet. Wer ist schon zurück aus dem Paradies? Meine Freunde im Gefängnis, sie fragen mich, ob ich schon muss Freiheit sein. Und ganz geheimnisvoll antworten ich. Können die Vögel frei vor Schwerkraft sein? Und wenn man schaut in das stille Wasser, sieht man die Wolken, spielen drin. Es mag seltsam sein, wenn ich es erkläre. Was ich weiss, verdanke ich an meinen Räusch. Und ich lebe gäng noch nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude am Ende sonst. Aber wenn ich mir ruf, sollte ruinieren. Gerade heute schenke mir noch eine Energie. Und noch ein Lieder an die Lippen sollen meine besten Freunde sein. Und wenn man schaut in das stille Wasser, sieht man den Himmel. Still, we must see. 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 Still, we must see
Bruch. Ich lese Tag und Nacht.